Wenn Menschen auf die Straße gehen und für was, gegen was demonstrieren, dann ist das irgendein eigenartiger Akt. Dann sind Massen Menschen auf der Straße und das können Zehntausende sein, Hunderttausende sein und das hat schon, ja, hat schon Länder, Gesellschaftssysteme und alles Mögliche verändert. Das ist ja eine alte Tradition, auf die Straße zu gehen. Herr Lochthofen, wenn Sie auf der Straße mit Massen sind, ist immer ambivalent, oder?
Naja, ich bin ja vom Berufswegen dazu schon verpflichtet, meistens mal hinzuschauen, also ob die einen anderen. Natürlich habe ich auch meine Präferenzen, das hört man ja bestimmt bei unseren Gesprächen durch. Aber man muss natürlich versuchen, sachlich zu analysieren, was wollen auch die anderen. Das Wochenende war ja in der Hinsicht eigentlich eins, was mir gut gefallen hat. Also wenn ich jetzt sehe, in Dresden hat man sich endlich mal aufgebäumt und hat sich gegen das, was da seit Jahren passiert in dieser Stadt, etwas getan. Ich finde auch die Berichterstattung war zwar ein bisschen zu klein darüber, weil das Zeichen war deutlich, aber man hat wenigstens vermieden, was man sonst immer macht, für Pegida und Co. Werbung zu machen. Das heißt, die sind schon kurz gehalten worden. Das ist eigentlich eine Tendenz, die ich mir wünschen würde, dass man einfach nicht so einfach PR für die macht. Sie klingen aber so munter. Sie sind doch heute Morgen mit dem Fahrrad bestimmt ins Studio gefahren,
auf jeden
oder?
Fall. Und ich habe vergessen, Handschuhe anzuziehen.
Mützchen und Handschuhe angehabt?
Nee, habe ich nicht. Und mein Kollege, der hat es richtig gemacht, der hatte Handschuhe, Mütze auf und sagte, selbstverständlich, ausziehen kann man es immer noch.
Also ich muss sagen, also es war heute schön frisch. Ich habe ja meine Krähe gefüttert. Die saß schon auf ihrem Ast und hat gewartet. Im Übrigen sind ein paar Elstern jetzt noch dazu gekommen. Die versuchen auch noch was zu klauen. Sind viel schneller als die Krähen, aber fliegen natürlich nicht so schön. Aber ich habe an sie gedacht. Ich habe gesagt, der Mann radelt da lang und dann frieren eben die Öhrchen.
Herr Lochthofen, ich habe sie durchschaut. Also nein, ich muss mal sagen, ich merke immer, das ist ein Muster bei Ihnen. Wenn Sie keine Lust haben, über Donald Trump zu reden, dann reden Sie mit mir über Tiere, übers Wetter und übers Fahrradfahren. Das ist Verdrängung.
Sie durchschauen mich wirklich wieder ein bisschen ins Mark hinein. Also ich entschuldige mich. Ja, Donald Trump und die Raketen, es ist bitter und traurig und man möchte ja wirklich drüber nicht reden. Ich kenne ja noch die ganzen Ereignisse in den 80er Jahren und hatte natürlich die naive Hoffnung, dass wir das meiste davon hinter uns gelassen haben, denn selbst ein Ronald Reagan war ja damals einsichtig, die haben ja mit Gorbatschow den Vertrag über die Mittelstreckenraketen unterschrieben, hätte damals nicht ohne weiteres jemand erwarten können, weil die ganze Zuspitzung damals, die vergiftete Atmosphäre, also es war schon ein großer historischer Moment und dass das jetzt alles wieder zum Kippen kommt, es ist schon sehr bitter. Wir haben uns ja schon wiederholt darüber unterhalten hier, dass in Amerika vor allem auch der Kongress an einer Hochaufrüstung interessiert ist. Die Amerikaner geben ja jetzt schon mehr für Rüstung aus als die Chinesen, Russen und die restlichen Atommächte zusammen. Sie legen nur einmal drauf und da braucht man natürlich Zuspitzung, da braucht man Motivation. Das heißt, man muss dann dramatisieren, man muss dann Waffensysteme nach vorne bringen und diese Mittelstreckenraketen sind mit das Gefährlichste, was es gibt, weil einfach die Angriffszeiten für denjenigen, der ihnen ausgesetzt ist, sehr verkürzt werden im Gegensatz zu den ballistischen Raketen, die ja das Gleichgewicht im Großen und Ganzen aufrechterhalten. Das heißt, es ist eine Veränderung qualitativ schlecht für uns alle. Mhm. Ich vermute mal, in Europa wird man das nicht wieder, die Pershings nicht wieder nach Deutschland bringen wollen, das ist nicht zu machen mehr. Aber die Rumänen, die Polen, die stellen gerne ihre Ländereien dazu zur Verfügung und dann gibt es ja die vom Wasser gestützten. Also es macht die Welt deutlich unsicherer und deutlich unzuverlässiger. Und Sie müssen aufpassen, jetzt werden natürlich überall im Fernsehen überall große Experten auftreten, die erklären, ja, die Russen haben das schon längst gemacht und das ist alles, ich kenne diese ganzen Geschichten, diese Leiern, die hängen mir zum Halse raus. Natürlich sind das beides Lügner, der Trump und der Putin. Nur das, was am Ende rauskommt, macht die Welt deutlich unsicherer und deutlich destabilisierend und das ist etwas, was zu verhindern ist. Insofern müssen wir alles daran setzen, Druck zu machen, dass dieser Unsinn nicht nur einmal gemacht wird.
Wir müssen doch nochmal über Gefühle reden, denn die Spätgeborenen, die können sich gar nicht mehr so richtig vorstellen, was dieses Gefühl während des Kalten Krieges ist. Also diese permanente, so eine subtile Angst, es könnte ja was sein, was sich manchmal auch in den Alltag einschleicht. Wie kann man das Menschen erklären, die das nicht mehr kennen, dass, das Gefühl des Kalten Krieges, was ist das für ein Zustand?
Naja, wir haben ja in vielen Dingen eine ziemlich sorglose Zeit, weil einfach die vielen Jahre des Friedens und des Wohlstands insgesamt in Europa natürlich, sagen wir, einfach zu einer anderen Grundstimmung geführt haben. Und die soll ja auch beibehalten werden. Man möchte das ja für die jungen Leute und auch für die nächsten Generationen. Aber wir wissen ja noch zum Teil, wie das war. Es ist erstmal ein großer Fortschritt, dass wir uns beide hier in Thüringen, in Erfurt ganz locker darüber unterhalten können, sagen, sowohl die Amerikaner als auch die Russen lügen in dem Zusammenhang. Das ist etwas, was früher nicht möglich war. Ja, da wäre jeder von uns ins Häuschen gegangen. Mhm. Das ist glücklicherweise soweit, aber es nützt uns manchmal bei den realen Dingen nichts zu wissen, was passiert und zu sagen, was passiert, weil die sich trotzdem nicht daran halten. Also die Amerikaner wollen diese immensen Rüstungsausgaben machen. Sie sind an einer neuen Runde des Wettrüstens interessiert. Das sind die Unternehmen, das ist der militärisch-industrielle Komplex, den es aber auch in Russland gibt, der auch Interesse daran hat. Das heißt, wir sind in einer fatalen Situation und hier rächt sich auch, dass wir zugelassen haben, dass einfach wir auch in den letzten 10, 15 Jahren auseinandergedriftet sind, die Russen einfach, sage ich mal, sich nicht mehr verbunden fühlen mit Europa, viele Dinge machen, die auch nicht gut sind und die Amerikaner erst recht unter Donald Trump, sage ich mal, in einer Zuspitzung interessiert sind und das macht und muss uns Sorgen machen. Hat aber schon vorher angefangen unter Obama, diese Abwehrraketen, die in Rumänien stationiert worden sind, mit dem Argument, es geht um Iran, ist natürlich Unsinn gewesen, es ging gegen die Russen und den Schatten dieser Abwehrraketen kann man natürlich Mittelstreckenraketen stationieren. Das heißt, das alles ist auch von langer Hand geplant und geht eigentlich auf Kosten von uns hier in Europa, denn diese neuen Raketen haben in Amerika stationiert überhaupt keinen Sinn, weil sie niemanden erreichen. Das heißt, es ist eine reine Waffe für uns hier. Und die Russen, ja, die machen gerne mit, weil sie sich in ihrer neuen Position, sie können ja vor Kraft kaum laufen, weil sie wieder Großmacht sind. Zweitens haben sie natürlich Nachbarn wie Nordkorea, China und Indien und Pakistan, wo diese Raketen ja stehen. Das ist für die nicht uninteressant, auch welche zu haben. Das heißt, wir sind hier gefangene Geiseln von zwei Ehren.
Das ist aber jetzt hart formuliert. Geben wir mal.
Naja, das ist so. Ich meine, wenn Sie jetzt im Nachhinein sich mal die 80er Jahre anschauen und die 70er Jahre, wir wissen ja von Dutzenden Fällen, wo es fast den Atomkrieg gegeben hat, nur allein aus Dummheit und technischen Fehlern. Ja, also wenn Sie die ganzen verrosteten Klamotten da, die in Sibirien standen, irgendwo in Rechnung stellen und wir kennen den Zustand russischer Technik auch heute und auch der amerikanischen zum Teil. Fahren Sie mal durch eine amerikanische Stadt im Mittelwesten, dann wundern Sie sich, dass das ein modernes Land ist, sage ich mal. Das Zeug steht da überall rum, wird dementsprechend mal besser, mal schlechter gewartet. Das heißt, es kann immer durch einen Computerfehler, ich gebe dir genug Katastrophenfilme, die uns alle Variationen dieser Szenarien entworfen haben. Und genau das kann auch passieren. Wir hatten Glück gehabt, dass es nicht passiert ist damals. Ja. Und jetzt wieder die Schlinge, den Kopf in die Schlinge zu tun, das ist natürlich irrsinnig und wir können zumindest in Europa sagen, nein, es ist Irrsinn und sich nicht vereinnahmen lassen, was früher der Fall gewesen. Denken Sie an die große Demonstration in Bonn 83 gegen den Doppelbeschluss. Die einen waren 100% dafür, die anderen waren zu Recht dagegen. Das heißt, wir möchten ja auch keine Spaltung in dieser Hinsicht haben hier in Europa.
Die Destabilisierung der arabischen Staaten, stabil war es da ja noch nie, aber man hatte zumindest das Gefühl, dass man sich auf dem Pulverfass sitzt, oder?
Naja, auf dem Pulverfass saßen wir schon lange, aber es war ein kleines Fässchen, ja, sagen wir inzwischen, mit den ganzen internationalen Verflechtungen, den Möglichkeiten auch für den Iran und für Saudi-Arabien Terror in die Welt zu tragen, hat sich das alles deutlich verändert und sie reißen ja auf diese Weise das Thema Khashoggi an, des Journalisten, der da gebracht worden ist. Wir haben ja hier, also uns ist, kann man vielleicht manchen Vorwurf machen in unserer Sendung, wenn wir miteinander sprechen, aber dass wir Saudi-Arabien immer so benannt haben, das sind einfach Karawanenräuber, die auch so sich verhalten in dieser Welt, ja, nach wie vor. Trotz des Geldes, trotz des Öls, trotz diese Länder, vor allem auch Saudi-Arabien und die Emirate, hofieren. Also wir haben immer ziemlich offen gesagt, das ist ein Terrorstaat und mindestens so gefährlich wie der Iran, aus meiner Sicht noch gefährlicher, weil er viel direkter und unter dem Schirmherrschaft der Amerikaner arbeitet. So, und jetzt ist das passiert, es ist ein Symbol, ich meine, umgebracht sind da viele Leute schon in der letzten Zeit und schauen Sie allein den Krieg in Syrien, den die Saudis finanziert haben. Hunderttausende Menschen sind tot, den Krieg in Jemen, wo viele, viele Menschen tot sind, viele Millionen hungern. Also das zeigt einfach, dass wir es hier mit einem sehr, sehr schweren Mitspieler in der internationalen Arena zu tun haben. Und es wird interessant sein, wie Trump und die anderen, die sich wieder da winden werden, trotz dieses offensichtlichen Verbrechens in irgendeiner Art und Weise die Saudis wieder sozusagen zu befriedigen und mit ihnen weiterhin Geschäfte zu machen. Zumal die werden in nächster Zeit viel wichtiger werden, als sie ohnehin waren. Die Amerikaner wollen ja den Iran wieder abklemmen vom Ölmarkt. Das heißt, sie wollen jeden mit Auflagen belegen, wer da Handel mit ihnen treibt und Öl abkauft. Das heißt, es wird eine Ölknappheit eintreten auf internationalen Markt, und ausgleichen sollten die Saudis das, weil die Amerikaner arbeiten am Limit, die Russen arbeiten am Limit, die legen da nicht einfach ein paar Barrel zu. Das heißt, für die Amerikaner, egal was diesen Fall rauskommt, die können den zerstückelt haben und auf brutalste Weise misshandelt haben. Die Amerikaner werden sagen, alles wunderbar, es ist alles aufgeklärt, wir machen weiter so wie bisher. Das ist das Zynische und Brutale hier, und ich hoffe zumindest, dass Europa irgendwann mal dazu kommt, in einer Stimme zu sprechen, wenigstens hier. Im Fall Skripal, Russen haben sie es gemacht, warum machen sie es hier nicht?
Ist wie ein Drogendealer, der das Monopol hat. Brexit, ist das, also das ist ja so ein Wort, was in die Geschichte eingehen wird, so eine Kombination. Glauben Sie tatsächlich, dass sich die Briten besinnen? Gibt es da noch einen Rückweg oder einen Ausweg, einen Exit aus dem Brexit, oder ist das jetzt nur politisches Geplänkel und ein Aufbäumen?
Nein, ich vermute, es ist Symbolik. Es ist wichtig, dass das gemacht wird. Diese große Demonstration hätte gezeigt, dass langsam dem einen oder anderen Licht aufgeht. Das hätte man vielleicht vorher machen müssen. Die Populisten haben das gemacht wie immer, sie haben die Leute betrogen, also Boris Johnson und die anderen. Das tun sie aber uns auch, gar keine Frage. Die betrügen ja direkt, ja, sage ich jetzt mal, und erzählen Sachen, die nicht stimmen, aber die Leute wollen es glauben. Die wollen einfach aus einem Verdruss heraus, aus der Meinung, ihnen geht schlecht und es würde ihnen irgendwo mal besser gehen, einfach glauben daran, dass es so ist. Das heißt, ich kann mir schwer vorstellen im Augenblick, zumal bei der Labour Party der Vorsitzende auch eher ein Anhänger des Austritts ist als des Verbleibs in der EU, dass am Ende eine politische Initiative so stark ist, dass noch einmal abgestimmt wird. Und auch dann wäre das für Großbritannien eine große Verwerfung. Das heißt also, im Augenblick läuft es darauf hinaus, Theresa May kennt das Gesetz des Pokers, die Briten sind da ja nicht schlecht. Das heißt, bis zuletzt so tun, als ob alles noch kippen kann. Also dramatisieren, uns auf die Nerven gehen und dann im letzten Augenblick eine Lösung zu präsentieren, bei der sie meint, im Parlament, die müssen sie dann annehmen, sonst geht alles schief. Ja. Das ist natürlich ein zynisches Verfahren, aber in der Politik nichts Ungewöhnliches. Wir werden noch ein bisschen damit unsere Nerven strapazieren. Das nützt alles nichts.
Mhm. Dessau war zu DDR-Zeiten mit einem speziellen Knast in Verbindung zu bringen, aber natürlich auch mit dem Bauhaus. Bauhaus ist ja eigentlich kein Stil und keine das Architektur der Moderne und so weiter, aber es ist ja eine politische Haltung. Es ist ja was Emanzipiertes. Es ist ja eigentlich was Linkes, was Aufklärerisches. Und was da jetzt passiert ist mit Feine Sahne Fischfilet, da kann man eigentlich nur sagen, Ironie der Geschichte, oder?
Naja, es zeigt einfach, wie das Gift der Populisten wirkt. Das heißt, vorab wird ein Konzert, das im Übrigen vom Zweiten Deutschen Fernsehen mitorganisiert worden ist, in Dessau, innerhalb von Räumlichkeiten, die sind gar nicht so groß, das heißt, dort finden immer wieder diese Konzerte statt, wird abgelehnt mit einer Band, die angeblich linksradikal sei und so weiter und so weiter. Das heißt, aufgrund von Druck von rechts außen. Das ist ein Zeichen, das natürlich bitter ist in dieser Gesellschaft. Das zeigt, wie weit wir schon gekommen sind, wenn ein Kulturminister in Sachsen-Anhalt, der im Übrigen schon mehrfach schlecht aufgefallen ist, sich zwar als Ostdeutsche nach außen hinausgibt, aber irgendwo aus Celle da hinten stammt am Rhein oder so irgendwo. Das heißt also, hier wird einfach, sagen wir, die Geschichte auch geklittert, um einfach dem nachzugeben an dieser Stelle. Die Truppe hat ja in Chemnitz gespielt, deswegen ist sie den Rechten sehr verhasst. Die Truppe hat natürlich einen Wandel durchgemacht. Die Jungs, als die noch klein waren, haben die natürlich auch Unsinn geredet, und das sagen sie auch heute, dass sie zum Teil heute ganz anders spielen. Die spielen ja mit den Toten Hosen zusammen, einer hoch anerkannten Band in diesem Land, auch international anerkannten Band. Das heißt also, es stimmt einfach vieles nicht von dem, was da gesagt wird, aber wenn dann noch behauptet wird, dass Bauhaus sich aus Politik raushalten will, dann wird das, sage ich mal, absurd. Dann sollte man vielleicht die Leute, die da in Dessau sitzen und das Bauhaus vertreten, von ihren Ämtern entheben, denn das Bauhaus ist in Weimar von den Nazis vertrieben worden und ist auch in Dessau geschlossen worden von den Nazis. Die Leute sind fast alle in die Migration gegangen. Die sind auch umgekommen, zum Teil auch in Russland. Die sind nach Russland gegangen, weil sie meinten, dort könnten sie vielleicht den fortschrittlichen Gedanken in die Architektur umsetzen. Ist ihnen teilweise auch gelungen, sind aber ins Lager gekommen, die Leute. Das heißt, das ist eine hochdramatische künstlerische Biografie, die das Bauhaus hat in den 20. Jahrhunderten, hochpolitisch. Zu behaupten, das sei unpolitisch, ist einfach Unsinn. Für mich wäre es eine gute Idee, ich meine, uns hören ja auch hoffentlich Zuhörer in Weimar zu, wäre es ein guter Ansatzpunkt, in Weimar zu sagen, gut, wenn Dessau sich nicht traut, wenn die Angst haben, wenn die kneifen, machen wir das Konzert doch im Bauhaus in Weimar. Wäre ein tolles Zeichen nach außen, ich glaube, auch in Erfurt ließe sich das im Kulturbereich mal überlegen, ob das nicht eine Anregung wäre.
Mit diesem konstruktiven Vorschlag schließen wir. Ja, und
haben wir Mike Moring noch vergessen.
Oh, den habe ich jetzt. Das ist gut. Wie mit Ihnen, mit der Krähe und mit dem, naja, Mike, er ist nominiert.
Ja, gut, vor die Wahl gestellt, ob ich über die Krähe was erzähle oder da habe ich mich doch für die Krähe entschieden.
Ja, alles klar. Dann reden wir über Mike Moring nächste Woche.
Machen wir, selbstverständlich.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Danke, Herr Lochthofen.
Jawohl, und vielleicht kommt ja ein bisschen Regen sogar.
Tschüss.